Stellt euch vor, es würde eine Kamera geben, mit der wir Bilder machen könnten von unseren Gedanken. Wenn ich jetzt fotografieren würde, diese Bilder, die uns durch den Kopf gehen, wenn wir die abbilden könnten. Das wäre interessant. Denk mal auf, das wäre interessant, zu sehen, was Leute denken, so während dem Gottesdienst. Vielleicht, wenn sie so interessiert reingucken, vielleicht denken sie, ach, ich hoffe, er predigt nicht wieder so lang wie letztes Mal. Ich weiß nicht. Es wäre interessant, so eine Kamera zu haben, die die Bilder in unseren Gedanken, die Bilder in unserem Kopf abbilden könnte. Ich denke, wir wären überrascht davon, was die anderen denken. Dann wahrscheinlich wäre es uns auch peinlich, wenn das offenbar würde, was wir denken. Die Bilder, die in unserem Kopf sind. Also vielleicht ist es gut, dass wir sowas nicht haben. Aber der Paulus wird uns heute so einen entwickelten Film, ein entwickeltes Bild zeigen und uns das vor Augen halten. Ein Bild von jemandem fotografiert, der wirklich unsere Gedanken und unsere Herzen sehen kann. Und es ist kein sehr schönes Bild, aber es ist ein ehrliches Bild. Dieses Bild von der Gefallenheit und von der Verdorbenheit des Menschen. Der Mensch ist in seiner sündigen Natur ohne dem Heilshandeln Gottes an ihm nicht gut. Und das war natürlich der Fehler der Humanisten, das anzunehmen. Diese Menschen, die gesagt haben, ja, der Mensch ist im Grunde gut in seinem Herzen. Und wenn man ihm nur die materiellen Voraussetzungen gibt und genug Bildung anbietet, dann wird er sich entfalten. Dann wird das Gute in seinem Leben hervorkommen. Und wir werden irgendwo dazu kommen, uns die perfekte Welt zu basteln. Weil im Prinzip sind wir schon gut, das ist ja schon angelegt. Die Bibel sieht das anders. Gott sagt uns, der Mensch ist ein Sünder. Er ist schlecht von seinen natürlichen Impulsen her. Wir können das sehr gut beobachten in den Kindern. Meine Eltern, schaut euch eure Kinder an. Was kommt natürlich? Müsst ihr eure Kinder lehren zu lügen oder die Wahrheit zu sagen? Müsst ihr sie lehren, selbstsüchtig zu sein oder selbstlos zu sein? Ihr Eltern, ihr wisst es. Ich denke, kein Elternteil kann Humanist sein. Wir wissen, dass der Mensch von Natur aus nicht das Richtige tut, sondern das Falsche. Und dass wir deswegen die Kinder trainieren müssen, nicht zu lügen. Und zu teilen und diese guten Dinge zu tun. Es kommt dann natürlich. Paulus ist hier in seinem Schlussplädoyer, könnten wir sagen, seiner Anklage. Und er spricht uns alle schuldig vor Gott. Er hat uns gezeigt, dass die Heiden, die ein offensichtlich gottloses und unmoralisches Leben führen, dass sie verdammt sind durch die Schöpfung und durch ihr Gewissen, das sie verletzt haben. Und dass sie anklagt. Paulus hat uns gezeigt, dass die Juden, die religiösen Menschen, verdammt sind durch das Gesetz, durch das Wort Gottes, das sie gebrochen haben. Und jetzt fasst er alles zusammen im Vers 9. Er sagt, was nun? Haben wir einen Vorzug? Wir, das sind die Juden hier. Oder im übertragenen Sinn könnten wir sagen, die Religiösen, die Namenschristen, die Kirchengeher heute. Haben wir einen Vorzug? Im Vers 1 hat er gesagt, dass der Vorteil, den die Juden hatten, war, dass sie das Wort Gottes besitzen, Gottes Offenbarung. Aber die Frage hier ist, wenn er sagt, haben wir einen Vorzug, ist, haben wir einen Vorteil? Haben wir einen Vorteil vor Gott als unserem Richter, vor diesen unmoralischen, heidnischen Partytieren? Die Juden haben gedacht, ja, selbstverständlich haben wir einen Vorteil. Wir sind gerettet, weil wir Juden sind. Wir haben den Heiden was voraus. Und viele Menschen, viele religiöse Menschen heute, denken natürlich, ich habe einen Vorteil. Weil ich bin getauft. Oder ich gehe in die Kirche. Oder ich spende doch für gute Dinge. Ich versuche doch ein moralisch gutes Leben zu führen. Aber seht euch die Antwort hier an. Was nun, haben wir einen Vorzug? Nein, durchaus nicht. Und das war wahrscheinlich ein Schock für die selbstgerechten Juden. Paulus sagt, ihr habt keinen Vorteil. oder identifiziert sich mit ihnen, war er selbst auch ein Judenchrist. Er sagt, wir haben keinen Vorteil. Aber was für ein Schock. Paulus macht die Juden den Heiden gleich. Oh, heißt das, dass ich Kirchengeher genauso schuldig vor Gott dastehe wie Beate Uhse oder Josef Stalin? Ja, genau. Das heißt hier weiter im Vers 9, wir haben sowohl Juden als Griechen zuvor beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Wir sind alle Sünder. Das ist die schlichte biblische Wahrheit. Der Mensch ist ein Sünder, der Mensch ist verdorben von Natur aus. Das heißt nicht, dass wir in jedem Bereich unseres Lebens so schlecht sind, wie wir sein könnten. Nee, das sind wir nicht. Wir sind in einem Bereich besser, im anderen schlechter. Wir sind nicht unbedingt in jedem Bereich unseres Lebens so schlecht, wie wir sein könnten. Aber das heißt, dass wir in keinem Bereich unseres Lebens so gut sind, wie wir sein sollten. Und Jesus hat uns in der Bergpredigt im Kapitel 5 in Matthäus ganz klar gesagt, was der Maßstab ist. Er hat gesagt, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist der Maßstab. Und der Punkt ist, wir haben in keinem einzigen Bereich unseres Lebens vollkommen gut und vollkommen richtig gelebt, so perfekt wie Gott ist. Und jetzt gibt uns der Paulus dieses unglaubliche Bild von unserem menschlichen Herzen und von unserem menschlichen Leben. Jemand hat es mal das Röntgenbild des verlorenen Sünders genannt. Und Paulus tut es hier, indem er verschiedene Schriftstellen aus dem Alten Testament, vor allem aus den Psalmen, auch aus den Propheten, Jesaja vor allem, verknüpft. Und das war eine gängige Praxis der jüdischen Rabbis damals. Und er offenbart es, was im Herz auch dieser selbstgerechten, religiösen Juden ist. Und er offenbart es durch Gottes Wort. Er offenbart ihnen das aus ihren eigenen Schriften. Also lasst es uns ansehen, dieses Röntgenbild des verlorenen Sünders. Dieses Foto von unserem natürlichen Herzen. Vers 10. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Ha, was ist mit all diesen religiösen Menschen? In all den verschiedenen Religionen auf dieser Welt, suchen die Gott nicht? Gott sagt, es ist keiner, der Gott sucht. Er hat die Frage im Kapitel 1 eigentlich schon beantwortet, wo er sagt, dass sie sich in ihrer Abkehr vom lebendigen Gott eigentlich ihre Götzen selbst schnitzen, die ihren eigenen Lebensstil rechtfertigen. Menschen suchen nicht nach dem wahren Gott von Natur aus, sondern nach irgendeinem geistigen Kick, ohne dass sie sich dem wahren Gott unterwerfen müssen, ohne irgendjemandem verantwortlich sein zu müssen. Für viele Menschen ist ihr religiöses Handeln Selbstverwirklichung im Prinzip, wo sie sich den Himmel verdienen wollen. Die Bibel sagt uns, dass wenn ein Mensch wirklich mit ehrlichem Herzen Gott sucht, mit aufrichtigen Motiven, dann ist es nicht natürlich. Dann ist es deswegen, weil der Vater uns sieht, wie Jesus uns im Johannesevangelium im Kapitel 6 gesagt hat. Die Wahrheit ist, Gott sucht uns viel mehr, als wir ihn suchen. Und er streckt sich nach uns aus. Und das ist der Grund, warum Menschen überhaupt zu Gott finden. Mensch ist von Natur aus verdorben und verdammt in seinem Charakter. Er ist ungerecht, er ist ohne geistliches Verständnis, er ist ohne geistliches Interesse. Und er ist auf alles Mögliche ausgerichtet, aber nicht auf Gott. Also wir sind verdammt in unserem Charakter. Das ist der erste Teil hier von diesem Bild. Im Vers 12 geht es weiter und ab da spricht er eher das Verhalten an. Vers 12, alle sind abgewichen. Das heißt abgewichen von Gottes geraden Pfad. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Das heißt unbrauchbar. Unbrauchbar, das auszufüllen, wofür sie erschaffen sind. Sie sind nicht verfügbar für Gott. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Also kein einziger, der Gutes tut. Und es geht hier nicht unbedingt um die einzelne gute Tat, sondern es geht um den Lebensstil. Es geht um die Richtung, die ein Leben als Gesamtes nimmt. Und Gott sagt, da ist keiner, kein einziger, der gut ist. Erinnert euch, der Vergleich, der Standard ist wieder Gottes Perfektion. Und in Lukas 18 hat Jesus gesagt, niemand ist gut, außer einer, und das ist Gott. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Wir waren an keinem einzigen Tag so gut, wie wir sein sollten. Vers 13. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Lippen handeln sie trügerisch. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ottern, diese Schlangen, haben das Gift in einem Beutel unter ihren Lippen. Vers 14. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ein paar Verse hier über die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Wir zerstören mit unseren Worten. Wir betrügen, wir vergiften die Beziehungen. Schlicht die Wahrheit, von Natur aus, es fällt uns so viel leichter zu kritisieren und zu schimpfen und zu fluchen, als zu ermutigen und aufzubauen und Komplimente zu machen. Und jetzt weiter, jetzt geht er von dem Mund zu den Füßen. Vers 15. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es liest sich wie so eine Kurzzusammenfassung der ganzen Menschheitsgeschichte. Ich meine, ganz besonders von unserem letzten Jahrhundert. Jeder Humanist, der nach den zwei Weltkriegen und dem Holocaust und den kommunistischen Völkermorden und dem Abtreibungsholocaust unserer westlichen Welt, unserer zivilisierten Welt unter Anführungszeichen, jeder Mensch, der dann noch festhalten will, dass der Mensch im Grunde gut ist in seinem Herzen, ist weltfremd im besten Sinne des Wortes. Die Bibel sagt uns die Wahrheit. Und Gott sagt uns, wir sind von Natur aus getrennt von dem Wirken Jesu in unserem Leben. Sind wir nicht friedliebende, auf andere bedachte Wesen. Es bedarf eines Erlösungswerkes in unserem Leben. Vers 18 haben wir die Zusammenfassung oder wieder die Grundursache des Ganzen. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Die Augen in der Bibel werden oft als Bild verwendet für das Herz, für das Innerste eines Menschen. Das ist die Grundursache, warum wir sündigen. Ist, weil wir Gott nicht fürchten. Weil wir Gott nicht ehren in unserem Herzen. Da ist kein Respekt da. Keine Verehrung von ihm. Und Menschen geben nicht ihm den Platz in ihrem Leben, der ihm gebührt. Also Paulus, dieses wunderbare Bild, das er uns hier vor Augen malt, zeigt uns, der Mensch ist schuldig. Er ist verdammt von Kopf bis Fuß. Das ist, was er uns hier sagt. Er ist verdammt in seinem Charakter, in seinem Verhalten, in seinem Herzen, in seinem Innersten. Und Paulus sagt es hier ganz besonders den Juden, die selbstgerecht waren. Und er zeigt ihnen das aus dem Alten Testament, aus Gottes Wort. Ja, die Juden haben gedacht, dass sie was Besonderes sind, weil Gott ihnen das Gesetz gegeben hat. Gesetz, die fünf Bücher Mose, der Pentateuch, haben gedacht, sie sind was Besseres, haben einen besseren Stand vor Gott. Aber nein, das Gesetz zeigt ihnen doch gerade, dass es nicht so ist. Paulus sagt, es verurteilt diese Einstellungen, diese Verhaltensweisen, die er vorher beschrieben hat. Vers 19. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde. Jeder, der sich rühmen will vor Gott, stopft das Maul. Und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Vers 20. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch, das heißt kein Mensch, vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz, oder wir könnten sagen, durch die Gebote, durch Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Juden haben einen Fehler gemacht und viele Menschen, die religiös sind, machen heute diesen Fehler. Die Juden haben gedacht, dass sie durch das Halten des Gesetzes Gerechtigkeit erlangen können vor Gott, Annahme bei Gott verdienen können. Und es ist unmöglich. Deshalb unmöglich, weil jeder Mensch das Gesetz, das heißt die Gebote Gottes, gebrochen hat. Es gibt keinen, der sie perfekt gehalten hat. Und Jakobus sagt uns in seinem Brief, wenn du nur eines dieser Gebote gebrochen hast, dann bist du ein Gesetzesbrecher geworden. Und bist am ganzen Gesetz schuldig geworden. Also aus Gesetzeswerken, sprich aus guten Taten, wird kein Fleisch, das heißt kein Mensch, vor ihm, das heißt Gott, gerechtfertigt werden. Warum? Weil die Anforderung Perfektion ist. Und niemand hat immer alle von Gottes Geboten perfekt gehalten. Es ist nicht schwierig, uns davon zu überzeugen. Wir sind Gesetzesbrecher. Wir brauchen nur die 10 Gebote rausgreifen aus diesem Gesetz, aus diesen 5 Büchern Mose. 10 Geboten heißt es, du sollst nicht stehlen. Hast du jemals irgendwas mitgehen lassen? Vielleicht Kopierpapier aus dem Büro. Und ja, dann bist du ein Dieb. 10 Geboten heißt es, du sollst nicht morden. Jesus hat uns erklärt, wenn du nur zornig bist in deinem Herzen auf jemanden, wenn du Hass hast gegen jemanden, einen anderen fluchst, dann bist du schon ein Mörder geworden in deinem Herzen. Jemals getan? Okay, dann bist du ein Mörder. Jesus hat gesagt, oder das Gebot hat gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Und Jesus hat uns erklärt, wenn du eine andere Frau, die nicht deine Frau ist, ansiehst, sie zu begehren, dann hast du schon die Ehe gebrochen in deinem Herzen. Dann bist du ein Ehebrecher. 10 Gebote heißt, 10 Gebote sagen, du sollst nicht begehren. Nichts. Nichts von dem, was deinem Nächsten gehört. Warst du je habsüchtig oder neidisch oder eifersüchtig auf irgendjemand anderen? Hey, dann bist du schuldig. Brauchen wir eigentlich nicht mal so weit gehen. Wir brauchen eigentlich nicht die 10 Gebote nehmen, sondern einfach die Zusammenfassung, die Jesus uns gegeben hat. Matthäus 22, wo gefragt wurde, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also stellen wir uns die Frage. Hast du immer ohne Ausnahme Gott geliebt mit allem, was du bist? Und deine Mitmenschen wie dich selbst? Oder warst du je eigenwillig gegen Gott? Oder selbstsüchtig gegen deine Mitmenschen? Wenn ja, dann bist du ein Gesetzesbrecher. Und das Gesetz verurteilt dich, die Gebote verurteilen dich. Gott will, dass wir verstehen hier, dass er das Gesetz nicht gegeben hat, um Menschen gerecht zu machen. Nicht als Weg, um sich den Himmel zu verdienen. Gott wusste, dass wir die Gebote nicht halten können. Und Gott hat deswegen im Alten Testament diese Opfer gegeben, die die Schuld der Menschen bedeckt haben. So lange, bis Jesus Christus gekommen ist und für diese Schuld wirklich bezahlt hat und diese Sünden weggenommen hat. Und das ist Gottes Weg, Schuld wegzunehmen oder uns vollkommen zu machen. Aber nie das Gesetz, das war nie die Absicht des Gesetzes. Das Gesetz ist nicht gegeben, um uns gerecht zu machen vor Gott, sondern um uns anzuklagen, um uns unserer Sünden bewusst zu machen. Das Gesetz ist ein Spiegel, der uns den Schmutz in unserem Gesicht zeigt. Aber du verwendest den Spiegel nicht, um dich zu waschen. Spiegel zeigt dir den Dreck in deinem Gesicht, aber er macht dich nicht rein. Also brauchst du Wasser. Und das ist, was das Gesetz ist. Das Gesetz ist der Spiegel, der uns den Dreck in unserem Gesicht vor Augen hält, um uns auf das Wasser hinzuweisen. Auf Jesus. Galaterbrief im Kapitel 3, Vers 14 heißt es, dass das Gesetz unser Zuchtmeister oder unser Pädagoge ist. Von dieser Wurzel kommt das Wort auf Christus hin, damit wir durch Glauben gerechtfertigt werden. Also es ist der Spiegel, der uns zeigt, dass wir schmutzig sind, dass wir schuldig sind vor Gott, sodass wir zu Jesus laufen und uns von ihm reinwaschen lassen. Das ist der Zweck des Gesetzes oder der Gebote.
aber kein Weg, um uns selbst den Himmel zu verdienen.
Also wir sind jetzt am Ende von diesem ersten Abschnitt im Römerbrief. Von diesem Abschnitt, wo die Anklage das Wort hatte. Und der Paulus hat uns in seinem Schlussplädoyer alle für schuldig erklärt. Dass wir alle unter der Sünde sind. Er hat gesagt, da ist kein Gerechter. Nein, nicht ein einziger. Er hat gesagt, das Gesetz stopft jeden Mund von dem, der sich rühmen will vor Gott. Dass die ganze Welt, das heißt alle Menschen, dem Gericht Gottes verfallen sind. Vers 23 wird er uns sagen, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Also am Ende dieses ersten Abschnittes im Römerbrief stehen wir alle schuldig vor Gott und verdammt als Sünder durch unsere Schuld. Und wir müssen zugeben, dass Gott gerecht ist, wenn er uns richtet, wenn er seinen gerechten Zorn über uns ausgießt. Anklage hat den Fall recherchiert, hat die Beweise vorgelegt, wir sind als schuldig überführt worden, Schuldspruch ist gefallen und da stehen wir jetzt mit unserem Haupt gesenkt und warten darauf, dass wir abgeführt werden in unsere Zelle. Es gibt nichts mehr, was wir tun können. Die Fakten sind klar, wir sind schuldig und es ist absolut gerecht und richtig, wenn wir oder dass wir verurteilt sind und dass wir eingesperrt werden. Wir werden den Rest unseres Lebens hinter Gittern verbringen. Das ist hoffnungslos. Doch dann plötzlich nimmt das Ganze eine überraschende Wendung. Und neue Hoffnung erfüllt unser niedergedrücktes Herz. Der Richter hat den Hammer genommen und hat gesagt, Sie sind schuldig. Aber dann steht er auf und sagt, Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Es gibt Gnade. Sie können ein Gnadengesuch einreichen. Und das ist die Wendung, die der Römerbrief jetzt nimmt. Paulus hat uns den Spiegel des Gesetzes, den Spiegel unseres Gewissens, den Spiegel der Realität vorgehalten, sodass wir sehen, dass wir Sünder sind und dass wir schuldig sind und dass unsere Situation hoffnungslos ist auf uns allein gestellt. Dass wir verurteilt sind und verdammt sind durch unsere Schuld, ohne die Möglichkeit, es je zu ändern. Und er hat uns an diesen Punkt gebracht, wo wir sehen, dass wir Erlösung brauchen. Und dass Erlösung nicht aus uns selbst kommen kann, sondern dass sie von außen kommen muss. Und vielleicht hast du die Verse heute gelesen und sagst, ja, besten Dank. Haben mein Selbstvertrauen nicht gerade gestärkt. Gut, das ist genau der Punkt. Paulus will uns von unserem falschen Selbstvertrauen befreien. Von diesem Denken, dass wir im Grunde gut sind und dass wir uns den Himmel verdienen können. So dass wir nicht länger auf uns selbst vertrauen, sondern auf Jesus und sein Erlösungswerk für uns allein. Das ist der erste Schritt, wenn wir gerettet werden wollen, ist, dass wir Buße tun, dass wir umkehren. Und das heißt auch, dass wir umkehren von diesem falschen Denken, dass wir irgendwas dazu beitragen können, zu unserer Erlösung. Das ist der Umkehren von dieser Selbstgerechtigkeit, von diesem Selbstvertrauen. Und dass wir uns ganz hinwenden zu Jesus. Paulus hat uns erkennen lassen, ich denke noch nicht ganz klar, Paulus hat uns erkennen lassen, dass wir krank sind. Und er hat es deswegen getan, damit wir bereit sind, die Medizin einzunehmen. Paulus hat einen schwarzen Hintergrund gemalt, sodass dieser Diamant von Gottes Erlösung noch heller strahlt. Das machen wir mit Edelsteinen. Wir legen sie auf schwarzen oder dunklen Samt. Dadurch kommt diese Herrlichkeit, diese Schönheit noch stärker hervor. Wird verstärkt. Die Schönheit des Steines durch die Dunkelheit des Hintergrundes. Und jetzt kommt diese große Wende im Vers 21, hier dieser Edelstein von Gott. Jetzt aber, Vers 21, ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus, also Gerechtigkeit, die von Gott kommt, nicht von uns, durch Glauben an Jesus Christus. Für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch die Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also, um in Gemeinschaft mit Gott kommen zu können, müssen wir so gerecht, das heißt so heilig, so rein werden, wie Gott selbst ist. Und aus uns selbst ist es unmöglich. Warum? Vers 23 hier nochmal, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Interessantes Wort Herrlichkeit, da steckt das Wort Herr drinnen. Es gibt dem Ganzen eine interessante Bedeutung, wenn wir das so sehen. Wir haben gesündigt und erlangen nicht die Herr mit Großbuchstabenlichkeit Gottes. Wir erlangen seinen Charakter nicht. Wir sind nicht so wie er. Weil wir alle haben gesündigt in der Vergangenheit. Er sagt, wir haben gesündigt. Und deshalb werden wir die Herrlichkeit mit Großbuchstaben, Herrlichkeit Gottes, nie erreichen. Wir werden nie mehr so werden wie er. Selbst wenn wir ab jetzt ein perfektes Leben leben würden. Warum? Wir haben schon gesündigt. Und Gott hat nie gesündigt. Deswegen erlangen wir nicht seine Herrlichkeit. Und weil wir gesündigt haben, erlangen wir auch nicht seine Herrlichkeit. Kleingeschrieben. Himmel. Herrlichkeit, die er für uns hat. Das ist die ewige Auswirkung unserer vergangenen Schuld. Und dieser Vers räumt ein für alle Mal aus mit dieser falschen Vorstellung, dass wir einmal begangene Sünden abarbeiten können oder irgendwie wieder gut machen können. Es geht nicht. Die Bibel sagt uns, dass unsere Gerechtigkeit, das heißt diese Versuche, unsere Schuld wieder abzuarbeiten oder uns zu Gott hinzuarbeiten durch irgendwelche religiösen Werke oder Rituale oder durch ein gutes Leben, uns den Himmel zu verdienen. Die Bibel sagt uns, unsere Gerechtigkeit ist wie ein von der Monatsblutung beflecktes Kleid. Auf gut Deutsch wie eine gebrauchte Damenbinde. Das ist, was Gott sagt im Alten Testament. Und wir müssen das mit jüdischen Ohren lesen. Es war absolut unrein für die Juden. Das war abstoßend für sie. Und das sind sehr krasse Worte, die Gott hier verwendet. Es war eine Beleidigung für die Juden, die genau das versucht haben. Nämlich sich durch das Halten der Gebote, durch gute Werke sich zu Gott hinzuarbeiten. Und Gott sagt, wisst ihr was? Eure Gerechtigkeit, das ganze Zeug, ist in meinen Augen wie das Unreinste, was ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Und manchmal brauchen wir krasse Worte, um Menschen wachzurütteln. Diese falsche Vorstellung, dieses falsche Vertrauen auf eigene Worte, das ist so verwurzelt in dem Denken von Menschen. Gerade erst jetzt, wo ich zu Hause war, meine Oma hatte diese Operation, wo es zu dem Zeitpunkt nicht sicher war, ob sie das überhaupt überleben wird. Und ich habe gehört von Menschen, die gesagt haben, ich bin sicher, dass Gott die Oma aufnehmen wird. Weil sie hat ein gutes Leben gelebt. Sie war ein guter Mensch. Und es tut einem selbst ja fast weh, diese falschen Hoffnungen und Sicherheiten wegzunehmen und dem zu widersprechen. Gerade in so einer Situation. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, wenn Menschen solche Dinge sagen, dass sie auch in ihrem eigenen Leben auf die falschen Dinge und auf die falschen Sachen vertrauen. Nämlich auf ihre eigenen Leistungen vor Gott und ihre eigenen Werke. Und ich musste sagen zu der Person, hey, das tut nichts zur Sache. Es tut nichts zur Sache. Gutes Leben gelebt oder nicht, ist egal. Das Einzige, worauf es ankommt, ist Vertrauen auf Jesus allein. Glaube allein an sein Erlösungswerk am Kreuz für mich, dass das mich gerecht macht und mich in den Himmel bringen wird. Und ich weiß nicht genau, wie meine Oma mit Jesus steht, ob sie allein auf ihn vertraut oder nicht, aber Gott weiß es, Gott allein weiß es. Aber wir tun Menschen nichts Gutes, wenn wir sie in diesem falschen Glauben lassen. Wenn wir die Menschen wirklich lieben, dann müssen wir ihnen die Wahrheit sagen. Und wir können es prüfen, das ist nicht meine Philosophie, die ich hier erzähle. Das ist das, was Gott ganz klar in seinem Wort offenbart. Vielleicht sagt der eine oder andere von euch, hey, du wiederholst dich. Du hast schon letztes Mal drüber gesprochen. Ich langweile mich hier. Aber ich nehme es in Kauf. Es beschäftigt mich zurzeit gerade stark. Und ich bete, dass jeder, der hier ist, es ganz tief im Herzen verstanden hat, dass gute Werke dich nicht in den Himmel bringen werden. Dass sie dich keinen Zentimeter näher zu Gott bringen. Diese Dinge werden dich nicht mehr in den Himmel tragen können, als eine Ameise, auf die du steigst. Geht nicht. Diese Vorstellung, dass du dir den Himmel verdienen kannst oder dich zu Gott hinarbeiten kannst, ist eine der größten Lügen, die Satan je erfunden hat. Und eine der effektivsten, würde ich sagen. Und es tut einem weh, daran zu denken, dass es Menschen in der Hölle geben wird, die davon getäuscht sind. Menschen, die wirklich geglaubt haben, dass sie das in den Himmel bringt. Menschen, die zu Jesus gebetet haben. Menschen, die ihn Herr gerufen haben. Menschen, die gute Menschen waren. Die gute Werke getan haben im Namen Jesu, aber die leider darauf vertraut haben für ihre Errettung. Und die zu Jesus kommen und ihm ihre Gerechtigkeit präsentieren und glauben, dadurch haben sie sich den Himmel verdient. Und Jesus musste zu ihnen sagen, ihr seid Übeltäter, ihr seid Sünder, ihr seid zu kurz gekommen, eure Gerechtigkeit ist nicht gut genug. Weicht von mir. Ich habe euch nie gekannt. Das ist eine Tragödie. Ja? Ihr könnt das nachlesen in Matthäus Kapitel 7. Und ich bete, dass niemand von uns unter diesen ist, die getäuscht sind, die an diese Lüge der Selbsterlösung glauben. Glaubt nicht an diese Lüge. Das ist von Satan persönlich. Und hilft anderen, die Wahrheit zu sehen. Gott sagt uns hier, weil wir Sünder sind, erlangen wir nicht die Herrlichkeit Gottes. Weil wir Sünder sind, sind wir nicht so wie er und deswegen sind wir getrennt von Gott. Und damit erlangen wir auch nicht die Herrlichkeit Gottes, den Himmel, den er für uns hat. Also aus uns selbst können wir nicht gerecht werden. Damit bleibt nur mehr eine Möglichkeit. Wenn es nicht aus uns selbst kommt, dann muss es irgendwie von außerhalb kommen. Nicht von uns. Und genau das ist, was Gott uns hier offenbart durch den Paulus. Er sagt, jetzt aber ist ohne Gesetz, ohne unser Zutun, Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. Gerechtigkeit, die unabhängig ist von dem Tun der Menschen. Und Gottes Gerechtigkeit ist nicht nur einfach eine Ergänzung von menschlicher Gerechtigkeit. Nein, es ist ohne das Gesetz Gottes. Ohne, dieses Wort ohne im Vers 21 ist ein sehr starkes Wort im Griechischen. Drückt einen sehr starken Kontrast aus. Das heißt hier getrennt vom Gesetz, unabhängig vom Gesetz. Das heißt, unseren Werken. Es hat absolut nichts damit zu tun. Es ist ohne dem Ganzen. Es ist etwas ganz was anderes, etwas ganz was Unterschiedliches. Es ist Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Gerechtigkeit, die nicht von uns kommt, sondern die von außerhalb von uns kommt, nämlich von Gott. Und dann sagt er weiter, diese Gerechtigkeit von Gott ist bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Das heißt, durch das Alte Testament. Das ganze Alte Testament ist voll von Bildern und Prophetien über das, was Jesus für uns getan hat. Wir könnten unzählige Dinge aufzählen. Opfergang von Abraham im 1. Mose 22, wo er das Holz, das für das Opfer auf seinen Sohn gelegt hat und dann 3 Tage lang mit ihm unterwegs war und er tot war in seinem
denken. Und dann sagt, hält Gott ihn ab und er sagt, Gott selbst wird sich ein Opfer ersehen. Und genau auf diesem Berg, wo Jesus gekreuzigt wurde. Oder wir könnten anschauen, die bronzene Schlange auf dem Kreuz. In 4. Mose Kapitel 21. Die ganzen Opfer im Alten Testament, dass ein Unschuldiger für einen Schuldigen stirbt. Und dass irgendwie dieses Blut des Opferlammes die Schuld bedeckt. Ganzen Prophetien, die so klar sind im Alten Testament. Jesaja 53, Psalm 22. Über das, was Jesus für uns tun würde. Es ist nichts Neues, was der Paulus hier predigt. War offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Und damit ist das ganze Alte Testament gemeint. Vers 22, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Gottes Gerechtigkeit durch Glauben. Eine Gerechtigkeit, die nicht durch Tun ist, sondern die durch Glauben kommt. Und durch einen bestimmten Glauben sehen wir hier, nämlich durch den Glauben an Jesus Christus. Und für alle. Gott bietet sie allen Menschen an. Egal, ob du schlecht bist oder gut bist oder arm oder reich bist oder jung oder alt bist oder von religiösem Hintergrund oder atheistischem Hintergrund. Ist wunderbar. Es gibt keine Zugangsbegrenzungen. Du brauchst kein Visa für das Reich Gottes. Ist für alle, die nur glauben wollen. Ist wunderbar. Jeder, der gerettet werden will, der kann gerettet werden. Vers 24, wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wir werden umsonst gerechtfertigt. Es ist nichts mehr, was wir verdienen können oder was wir verdienen müssen. Sondern nur mehr das, was Jesus für uns verdient hat. Das ist ganz was anderes. Es geht völlig auf seine Kosten. Er hat einen hohen Preis dafür bezahlt, dass wir gerettet werden können. Unsere Erlösung ist für uns ein Geschenk. Es ist aus Gnade. Nicht mehr aus Werke, es ist ein Geschenk. Aus Gnade. Es hat, Jesus hat es viel gekostet, er hat einen tollen Preis bezahlt, aber für uns ist es gratis. Und in dem Wort allein steckt schon, klingt schon Gnade an. Ein Geschenk. Unsere Erlösung hat nichts mehr mit dem zu tun, wer wir sind oder was in uns ist, sondern nur mehr mit dem zu tun, was in Jesus ist. Es hat nichts mit dem zu tun, was wir tun, sondern mit dem, was Jesus für uns getan hat. Wir müssen dieses Geschenk nur mehr annehmen und sagen, ja, ich brauche es und ich will es. Ich will es annehmen, was du für mich getan hast. Das ist ganz was Neues. Gottes Gerechtigkeit ohne das Gesetz, ohne menschliches Zutun. Und dabei möchte ich es heute auch schon belassen. Sonst sitzen wir noch 2 Stunden hier, wenn wir heute da in die Tiefe gehen. Eine Lektion für heute. Wenn euch nur das merkt, bin ich happy. Eine wichtige Lektion. Wenn es um unsere Erlösung geht, um unsere Beziehung mit Gott geht, dann hat es nichts mit unseren Werken zu tun. Dann dürfen wir nicht auf uns selbst vertrauen. Einfache Lektion heute. Wir selbst, nein, nein, nein. Nichts mit uns zu tun. Aber es hat alles mit Jesus zu tun. Für ihn, ja, ja, ja. Das ist die Lektion für heute. Ist einfach. Nächste Woche werden wir dann zurückgehen in diese Verse. Und wir werden diese verschiedenen Seiten von Gottes Geschenk der Erlösung betrachten. Und wir werden diese Worte wie Gerechtigkeit oder Erlösung oder Sühneort oder Gnade und Glauben definieren. Und wir werden diese wunderbaren Wahrheiten, die dahinter stecken, näher betrachten. Aber für heute merkt euch einfach diese einfache Lektion. Wir selbst? Nein, nein, nein. Vielleicht können wir das alle machen. Nein, nein, nein. Und nur Jesus. Ja, ja, ja. Und nächste Woche werden wir dann in die Tiefen dieser theologischen Wahrheiten eintauchen. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir danken, dass du es so einfach für uns gemacht hast, gerettet zu sein. Dass es nur von dir kommt und dass du es unabhängig von uns gemacht hast. Weil Herr, sonst würden wir es versauen. Wenn es irgendeine Gelegenheit oder Möglichkeit gäbe, da dazwischen zu funken, dann würden wir es tun. Dann würden wir es versauen, Herr. Aber ich danke dir, dass es ein Geschenk ist und dass es Gnade allein ist. Und nur das, was Jesus für uns getan hat. Und Vater, ich bitte dich, befreie Menschen von dieser Lüge der Selbsterlösung. Und ich bete, Herr, wenn irgendjemand noch unter uns ist, der an irgendwas, zu irgendeinem geringsten Teil an irgendwas festhält oder vertraut, was er selbst getan hat oder sie selbst getan hat oder geleistet hat vor dir, Herr, dann bitte ich, dass heute der Tag ist, wo wir das wirklich verstehen, dass es nein, nein, nein ist und nur du allein, Jesus. Ich danke dir, dass du uns lieb hast, Herr, und so lieb hast, dass du uns die Wahrheit sagst. Und ich bitte dich, Herr, dass wir uns freuen an diesem Geschenk, uns freuen über unsere Erlösung und einfach begeistert sind von dir, Jesus, und an dir festhalten mit allem, was wir haben und allem, was wir sind, auf dich vertrauen. Danke, Herr, für den Preis, den du für uns bezahlt hast. In Jesu Namen. Amen.